Ja, lasst uns noch zusammen beten, doch zum Anfang. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir hier heute Morgen zusammenkommen. Die Sonne lacht, wunderschön. Ja, Herr, ich bitte dich jetzt um eine Zeit, wo du uns begegnen tust, wo du uns berühren tust. Wir wollen dich loben und preisen, weiterhin mit Liedern heute Morgen, Herr. Und wir wollen es voller Hingabe, voller Freude und mit ganzem Herzen tun. Amen. Ja, nächsten Donnerstag feiern wir Auffahrt und auch bekannt unter Christi Himmelfahrt. Und weil wir am Ufer jeweils gar keinen Gottesdienst haben und ich aber doch plötzlich sehr viel Lust verspürt habe, über Ufer zu predigen, wollen wir das heute machen. Auch wenn heute noch nicht Auffahrt ist. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wir sind quasi unserer Zeit heute voraus. Das heisst häufig, Christen sind rückständig, wir sind unserer Zeit heute voraus. Das ist doch schön. Ich habe meine Predigt grob in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wollen wir den Bibeltext einfach einmal durchgehen und entdecken. Es sind eigentlich wieder nur wenige Verse und es gibt doch einiges zu entdecken. Es könnte glatt der Verdacht aufkommen, dass ich viel Freude an der Exegese hatte. Ihr seid vorgewarnt. Als zweites möchte ich dann auf unseren Auftrag zu sprechen kommen. Ich finde, trotz einem starken Lehrteil im Text geht es dann vor allem um unseren Auftrag auch. Und zum Schluss kommt immer das Beste. Und das ist auch heute so. Und das ist in diesem Fall eine ganz starke Verheißung. Und ich hoffe, ich euch mit dieser kleinen Einleitung können so ein bisschen eure Vorfreude entfachen. Und sonst lasst euch einfach überraschen. Nicht die Worte aus meinem Mund machen eine gute Predigt, sondern die Worte, die in euer Herz gehen. Und das wirkt allein der Heilige Geist. Also, legen wir doch los. Den Text entdecken. Wir finden das Ereignis der Himmelfahrt Jesu sowohl bei Markus in seinem Evangelium wie auch beim Lukas in seinem Evangelium. Und der Lukas schreibt dann auch noch in der Apostelgeschichte darüber. Und der ausführlichste Bericht von diesen drei ist der in Apostelgeschichte. Und dem gehen wir entlang. Die anderen zwei, die werde ich nur mal so als Ergänzung dann hinzuziehen. Und damit wir da gut eintauchen können, müssen wir doch einmal den Text lesen. Ich schlage vor, wir fangen mit der Vorgeschichte an. Das ist Vers 4 bis 8. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Jesus antwortete ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Abschnitt, dort, wo das jetzt passiert, was wir eben Auffahrt nennen. 9 bis 11. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Und sieh doch, da standen zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Und jetzt lesen wir gerade noch, was danach passiert ist, weil das ist auch noch spannend. Das ist noch 12 bis 14. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Sabbatweg entfernt, 2000 Schritt. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk des Hauses, wo sie sich meistens aufhielten. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen immer wieder dort zusammen, um gemeinsam zu beten. Auch die Frauen waren dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und seine Brüder. Und das alles, was wir da jetzt gehört haben, findet 40 Tage nach Ostern statt. Jesus ist in der Zwischenzeit, also nach seiner Auferstehung, vielen Menschen begegnet. Und da bei diesem Ereignis ist er jetzt mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Und die Jünger haben nicht gewusst, was jetzt denn gerade passieren wird. Ich denke, Jesus hat es gewusst. Das sehen wir auch ein bisschen an dem, was er den Jüngern gesagt hat. Es ist ein bisschen wie die Eltern für ein Wochenende verreisen und Kinder zum ersten Mal alleine daheim bleiben. Es werden so die letzten Anweisungen durchgegeben. Es liegt auch so ein bisschen ein Ton von der Nervosität in der Luft, oder? Bei Mami und beim Papi. Der Papi sagt noch so, keine Partys, oder? Sind anständig, machen keinen Ärger. Und die besorgte Mami sagt, und das Essen ist denn im Kühlschrank für heute Abend. Es ist alles angeschrieben. Und auf dem Tisch liegen Telefonnummern vom Hotel, da könnt ihr anrufen, wenn etwas ist. Kommt euch vertraut vor, oder? So eine Situation. Nur hier in dieser Geschichte wissen die Jünger ja noch gar nicht, dass Jesus bald von ihnen gehen wird. Aber er gibt trotzdem noch eine ganz konkrete Anweisungen. Auf den Inhalt dieser Anweisungen komme ich dann in Punkt 2. Zuerst schauen wir uns eben noch ein bisschen Besonderheiten von diesem Text an. Die erste Sache ist das Hochgehoben. In der Apostelgeschichte steht, nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und bei Lukas sehen wir, dass Jesus die Jünger eigentlich sogar gerade noch am Segnen war und er während dem Segensgebet hochgehoben worden ist. Das lesen wir jetzt gleich noch rasch. Im Bericht von Lukas hinein, Lukas 24, 50 und 51. Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Bethanien. Dann hob er die Hände und segnete sie. Und dann, während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Jetzt weichen natürlich die Berichte ganz leicht voneinander ab. So oder so hätte das müssen für die Jünger aus heiterem Himmel passieren, dass Jesus vor ihnen in die Luft abgehoben ist und dann emporgehoben worden ist. Und mir scheint, als hätte Jesus bis zu den letzten Sekunden immer noch zu ihnen geredet oder sie sogar gesegnet. Es ist ihm wichtig, dass die Jünger für die Zeit bis Pfingsten und dann natürlich auch darüber hinaus ganz genau gewusst haben, was jetzt zu tun ist. Und spannend ist das Wort hochheben oder emporgehoben, je nach Übersetzung. Das ist in einer passiven Form im Urtext, wird das gebraucht. Es ist nicht Jesus, der sich selber empor hat, sondern Jesus wird emporgehoben. Haben wir noch nach Darstellungen von dieser Himmelfahrt gesucht und zwei Bilder gefunden. Und man sieht hier schön, wenn wir das ein bisschen hinzoomen, dass da so eine Kraft gezeichnet wird, wo Jesus empor hat. Und beim zweiten Bild sieht man Engel dargestellt, wo Jesus emporheben. Ob es jetzt Engel gewesen sind oder ob es Gottes Wort gewesen ist, wo Jesus emporgehoben hat oder etwas ganz anderes, das wissen wir nicht. Und ich glaube, das ist in dem Moment auch nicht so wichtig. Allgemein fällt sowieso auf bei dieser Beschreibung von dem ganz außergewöhnlichen Ereignis, dass es sehr einfach gehalten worden ist. Ein Indiz, das ist irgendwie für mich ein Indiz darauf, dass das Bibel wirklich Gottes inspiriertes Wort ist. Weil normalerweise würde man doch, wenn man so ein Ereignis miterlebt hat, das ausschmücken. Man würde ganz detailreich alles aufschreiben und man würde es fast noch so ein bisschen ausschmücken. Und das ist hier eben nicht der Fall. Da wird wirklich nur das weitergegeben, was wir auch wissen müssen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nein, ist zurück aber zu dem passiven Gebrauch von dem hochgehoben werden. Jesus hat es nicht nötig gehabt, sich selber zu erhöhen. Das kann man daraus herausnehmen. Er hat um seine Stellung gewusst. Und Gott hat damit noch einmal klar gezeigt, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Und so wie Gott damals Jesus auf die Welt geschickt hat, so holt auch Gott Jesus wieder zurück zu sich. Und dass da auch wirklich Gott anwesend war, darauf deutet die Wolke aus dem Vers 9. Die steht für die Herrlichkeit vom Herrn. Jesus ist in die Wolke, in dieser Wolke aufgenommen worden, sodass die Jünger ihn nicht mehr sehen konnten, ist gestanden. Und im Alten Testament erscheint die Herrlichkeit vom Herrn häufig als Wolke. Wir können uns da zum Beispiel an Mose zurückerinnern, an die Stiftshütte, wo die Wolke als Zeichen, dass Gott anwesend ist, über der Stiftshütte war. Jesus ist emporgehoben worden, hat sich nicht selber erhört. Etwas anderes sind die Engel, die uns auffällt. Weil gerade danach erscheinen ja den Jünger zwei weiss gekleidete Engel. Im Text steht zwar, dass es Männer sind, aber es müssen Engel gewesen sein. Dass sie weiss gekleidet sind, das ist jetzt nicht ein unnötiges Detail, das hier erwähnt wird, sondern das ist etwas Wichtiges. Es beschreibt nämlich die himmlische Reinheit. Das Weiss steht für ihre himmlische Reinheit, für ihre Herrlichkeit und Sieghaftigkeit. Weiss steht aber auch immer fürs Licht. Und wie wir wissen, ist Gott Licht. Und Gott wird einmal unser einziges Licht sein. Im neuen Jerusalem, in dieser neuen Stadt, wird Gott unser Licht sein, so dass wir nicht mehr eine Sonne brauchen oder eine andere Lichtquelle. Und die Engel, die haben dann zu den Jüngern geredet. Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Und da sind wir schon beim Stichwort Himmel. Aufgenommen in Himmel. Spannend ist sicher unser Verständnis von Erde und Himmel. Bei der Erde, dort haben wir eine genaue Vorstellung. Das ist der Boden, wo wir draufstehen. Das ist der Planet, wo wir mit Gottes Schöpfung zusammen drauf leben tun. Aber was ist mit Himmel gemeint? Der blaue Himmel, der Wolkenhimmel über uns. Also, das wäre der Bereich zwischen unserer Erde und dem Weltall. Ist das der Himmel? Oder ist gar der Kosmos selber gemeint mit Himmel? Und dann ist spannend, ich habe natürlich verschiedene Bibelkommentare aufgeschlagen und wollte ein bisschen wissen, was schreibt ihr dazu, was da mit Himmel gemeint sein könnte. Das ist immer die gleiche Fragestellung und man kommt ganz viele verschiedene Antworten über. Die einen legen das Wort Himmel als einen Ort im Universum aus und die anderen sehen den Himmel als eine weitere, für uns unsichtbare Dimension. Und wenn wir ganz ehrlich sind, fällt es euch schwer zu sagen, was richtig und was falsch ist. Aber ich kann euch sagen, was ich darunter verstehe. Für mich werden mit Himmel und Erde so wie zwei Lebensbereiche beschrieben. Einmal unser Lebensbereich, die Erde, und einmal der Lebensbereich von Gott. Und ich sehe die beiden Bereiche nicht geografisch getrennt. Ich würde also nicht sagen, dass Jesus wie ein Astronaut ins Weltall aufgefahren ist, an einen für uns unbekannten Ort. Sondern ich glaube, dass der göttliche Himmel uns umgibt und für uns aber nicht sichtbar ist. So oder so ist es wichtig zu sagen, dass der Himmel ja gar nicht unser Bestimmungsort ist. Sondern in der Offenbarung wird dann ganz klar von einer neuen Welt, von einer neuen Welt und einem neuen Himmel geredet. Und dort kommt das neue Jerusalem hin. Und das ist unser Bestimmungsort. Dort werden sich der Himmel und die Welt, der neue Himmel und die neue Welt verbinden. Und wir werden Anteil an beidem haben. Alles wird vereint sein. Und ich habe zu dieser ganzen Thematik wirklich ein gutes Zitat gefunden vom N.T. Wright. Das ist ein relativ berühmter Theologe. Viele werden vielleicht den Namen schon gehört haben von euch. Und ich möchte das vorlesen, was er genau zu Erden und Himmel geschrieben hat. Aber wenn wir einmal erfassen, dass Himmel und Erde bedeuten, was sie in der Bibel bedeuten, und dass Himmel kein, ich wiederhole, kein Ort inmitten unseres eigenen Kosmos von Raum, Zeit und Materie ist, der sich irgendwo oben in der Luft befindet, oben aus wessen Blickwinkel, Europa, Brasilien, Australien, dann sind wir bereit oder so bereit, wie wir vermutlich sein können, die Himmelfahrt zu verstehen, die hier recht einfach und kurz durch Lukas beschrieben wird. Und dann sagt er jetzt eben noch, was der Lukas denn gedacht hat und die ersten Christen, was sie glaubt haben, was Himmel und Erde ist. Sie glaubten, dass Himmel und Erde die zwei ineinander greifenden Lebensräume von Gottes Wirklichkeit sind und dass der auferstandene Körper von Jesus das erste und bis dahin das einzige Objekt ist, das völlig zu Hause ist in beiden und daher in jeden von den beiden, während sie die Zeit herbeisehnten, in der alles erneuert und zusammengefügt werden wird. Theologen schaffen es manchmal, lange Sätze zu machen, nicht ganz einfache Sätze zu machen, aber es ist klar, es wird eigentlich alles zusammengefügt werden. Und mir ist wichtig, dass wir wie dürfen die Freude schon haben. Ich freue mich darauf, wenn Himmel und Erde zusammengefügt wird. Für uns ist der Himmel noch nicht fassbar. Aber es wird der Moment kommen, wo es eine neue Erde und einen neuen Himmel gibt und wo das zusammengefügt wird. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Noch zu einer letzten Beobachtung im Text. Maria. Das ist nicht eine, die ganz direkt im Zusammenhang mit der Himmelfahrt natürlich jetzt zu tun hat, die Beobachtung. Aber ich finde, wenn uns der Text etwas sagen will, etwas lehren will, dann nehmen wir es mit. Wir wollen es aufnehmen und hinschauen. In Vers 14 wird zum letzten Mal im Neuen Testament Maria erwähnt, also Apostelgeschichte 1, Vers 14. Dort steht, sie alle kamen immer wieder dort zusammen, um gemeinsam zu beten. Auch die Frauen waren dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und seine Brüder. Sie alle, das sind Jünger und alle ersten Christen. Wir erfahren daraus, dass es bis 120 Leute haben können sein, die dort zusammengekommen sind und gebetet haben. Und mit dem Vers dunkt es mir, möchte wieder Lukas noch etwas richtigstellen, was Maria betrifft. Es steht da, die Jünger haben mit der Maria zusammen gebetet. Und sie haben auf keinen Fall zu ihr gebetet. Maria wird Mutter von Jesus genannt. Sie wird nicht Mutter Gottes genannt. Jesus ist der irdische Name von unserem Herr. Und weil er als Mensch geboren wurde, ist es auch richtig, wenn wir der Maria, Mutter von Jesus, sagen. Aber Maria wird überhaupt nie in der Bibel Mutter Gottes genannt. So müssen wir ihr nicht sagen. Und aufgrund der Erwähnung der Brüder, es steht da, oder? Und seine Brüder, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Maria weitere Söhne und Jesus somit Halbbrüder hatte. Und in Markus 6,3 werden sogar Schwestern erwähnt. Und das alles widerlegt die falsche Annahme, dass Maria nach Jesus kein Kind mehr hatte und ihr das ganze Leben lang jungfräulich war. Ich finde, das alles zeigt noch so ein bisschen wie in einer Randnotiz, dass die Marienverehrung, wie sie in der katholischen Kirche gelebt wird, abzulehnen ist. Dass wir die nicht übernehmen sollen, dass wir deren nicht folgen sollen, das hat keinen Platz. Das wird nicht in der Bibel so weitergegeben. Und wenn das scheinbar so vorkommt, dann finde ich, dann hat es auch Platz, dass wir uns das in Erinnerung rufen und auch klar sind darüber. Aber kommen wir zurück zu unserem Auftrag. Ich habe gesagt, um den soll es dann auch noch ganz fest in unserem Text gehen. Unseren Auftrag. wo Jesus abgehoben ist, haben die Jünger in den Himmel gestarrt. Und sind wir ehrlich, oder? Wenn man mir da gestanden wäre. Und Jesus ist im Reden oder bei Händen auflegen, im Segnen plötzlich in die Luft gegangen und dann in den Himmel gegangen und irgendwann ist in die Wolken von der Herrlichkeit Gottes gekommen, verschwunden. Also der Käfer wäre bei uns auch unten gewesen und gestarrt hätten wir auch, oder? Kann mir den Jüngern jetzt keinen Vorwurf machen. Und doch sind die Engel gekommen und haben gefragt, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Ja, es muss schon eigenartig ausgesehen haben, wie die so total schockiert in den Himmel gestarrt haben. Ich glaube aber, dass die Engel damit sagen wollten, dass sich die Jünger daran erinnern sollen, was Jesus ihnen jetzt gerade vorhin noch als Letztes gesagt hat. Er hat ihnen direkt vor seiner Himmelfahrt einen eindeutigen Auftrag gegeben. Wir gehen noch einmal zurück in Vers 4. Das ist der erste Teil vom Auftrag. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärft er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Und wir alle wissen, dass es da um den Heiligen Geist geht. Und so ist es dann auch im Vers 8, was der zweite Teil ist von dem Auftrag, sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Jesus hat sie nicht im Unklaren gelassen, wie es weitergehen soll. Und daran haben sich dann die Jünger auch gehalten. Und jetzt, wo sie von den Engeln so angesprochen werden, hey, was starren ihr in die Luft? Hat sich so ihre Schockstarre gelöst. Und sie sind zurück nach Jerusalem gegangen und haben dort sich versammelt und zusammengebetet mit anderen Christen. Und an dieser Versammlung haben sie festgehalten, bis am Pfingsten dann der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist. Und das war so wieder der Startschuss gewesen, um von dort an Zeugen zu sein, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Und das alles bestätigt uns auch noch ein anderer Bericht, und zwar der Bericht von Markus. In seinem Evangelium wird wirklich ganz, ganz kurz auch auf die Himmelfahrt eingegangen und vor allem dann auch, was die Jünger eben danach gemacht haben. Markus 16, 19 und 20. Nachdem Jesus, der Herr, das zu den 11 Jüngern gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Er setzte sich an die rechte Seite Gottes. Und die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Das ist jetzt schon sehr verkürzt, aber es ist eine Zusammenfassung von dem, was dort passiert ist. Und der Auftrag, den da Jesus die Jünger gegeben hat, der gilt für alle Christen, bis Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und da das noch nicht passiert ist, sollen auch wir heute Zeugen von Jesus Christus sein. Zeugen von dieser guten und lebensverändernden Botschaft. Und ich habe es geografisch ein bisschen angepasst. Ich habe gesagt, in Bruck, in Windisch, in Rieniken und bis ans Ende der Welt. Die Frage ist, wie schnell kommt das nach diesen Ortschaften? Zeugen sein, und das habe ich mir jetzt gerne angemalt, hier in meinem Skript, Zeugen sein ist für einen Christ kein Freifach, das er abwählen könnte. In der Schule hat man immer mal wieder Freifächer, wo man irgendwie von 5 Fächern 2 auswählen darf. Und diese 3 könnte man abwählen, streichen. Aber Zeugen sein ist für einen Christ kein Freifach, wo wir abwählen können. Zeugen sein ist ein direkter Auftrag von Jesus Christus. Oder anders gesagt, wenn du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben, dann bist du jetzt auch ein Zeuge. Und der Heilige Geist wird dir helfen, den Auftrag zu leben, den Auftrag auszuführen, den können, zu erfüllen. Wichtig ist einfach, los auf den Heiligen Geist und stell dich ihm zur Verfügung. Lass dich von ihm leiten, so wie es die ersten Christen gemacht haben. Zeugen zu sein, ist für einen Christ kein Freifach, das er abwählen könnte. Es ist ein direkter Auftrag von Jesus Christus. Kommen wir noch zu Gottes Zusage. Jetzt sind wir nämlich fast durch den ganzen Text durchgegangen. Und eine Stelle habe ich immer schön ausgelassen. Vielleicht haben Sie es gemerkt. Ich habe immer schön einen Bogen drum gemacht. Ich kann mir das unbedingt zum Schluss aufsparen. Und es ist nur einmal der Vers 11. Da sind wir jetzt schon ein paar Mal quasi über den Weg gelaufen. Aber es geht jetzt um den letzten Teil. Die Engel sagen, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dann haben sie sich geweckt. Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Jesus kommt wieder. Und das, finde ich, ist die ganz gute Botschaft. Das ist die frohe Botschaft von dieser Himmelfahrt. Ohne diese Zusage wäre der 40. Tag nach Ostern zum Trauertag geworden. Ich meine, das müssen wir uns einmal vorstellen. Jesus ist auf die Welt gekommen an Weihnachten. Halleluja, oder? Jesus ist gestorben an Karfreitag. Ein grosser Trauertag. Jesus ist auferstanden an Ostern. Wieder Halleluja. Und Jesus wäre an Ufer verschwunden, ohne Wenn und Aber. Ein gewaltiger Trauertag. Aber so ist es eben nicht rausgekommen. Weil die Engel haben schon gesagt, Jesus wird wiederkommen. Und ich finde, darum müssen wir nicht traurig sein. Wir müssen überhaupt nicht traurig sein. Jesus kommt wieder und er wird das vollenden, was er angefangen hat. Und dann ist ein Zitat, das ich gefunden habe. Die leibhaftige Gegenwart Jesu muss als vergangen akzeptiert werden. Das müssen wir akzeptieren. Die Himmelfahrt ist schon gewesen. Doch seine Wiederkunft ist ebenso gewiss wie das, was die Augenzeugen der Himmelfahrt sehen konnten. Und mich hat das gewiss angesprochen. Es ist gewiss. Wir dürfen gewiss sein, dass Jesus wiederkommt. Auch wenn das schon sehr, sehr lang dauert. Vielleicht viel zu lang für die einen. Dass Jesus endlich wiederkommt. Und auch wenn es noch sehr lang könnte dauern. Ich hoffe nicht. Aber es könnte noch lang dauern. Sicher ist, wir gehen nicht vergessen. Wir sind keine Minute vergessen gegangen. Und wir müssen auch nie Angst haben, dass sich irgendwie der Plan Gottes geändert hat und die Übung abgebrochen worden ist. Jesus kommt wieder. Das ist eine wunderbare Gewissheit. Jesus kommt wieder und alles wird gut. Und so, wie er vom Ölberg, eben nur wenige Schritte von Jerusalem entfernt, emporgehoben worden ist, so kommt er auch genau dort wieder. Den Zeitpunkt wissen wir nicht. Und ich gebe Christian recht, wie gern wüssten wir den Zeitpunkt. Aber wir wissen ihn nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir in der Zwischenzeit uns langweilen müssen. Und denken, ach, wir wissen einfach nicht, was zu tun ist ohne den Jesus. Was sollen wir auch machen? Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und wir haben einen eindeutigen Auftrag zu erledigen. Wir leben so in der Zwischenzeit, zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft von Jesus. Und das ist eine gute Zeit, das ist eine spannende Zeit, das ist eine Zeit mit Herausforderung. Aber es ist eine Zeit, wo wir auch etwas bewegen können. Wo wir die Chance haben, Zeugen zu sein und die Botschaft in die Welt rauszutragen. Und vielleicht ist Himmelfahrt, dass wir uns jedes Jahr damit beschäftigen, auch einfach die Erinnerung an den Auftrag. Sind wir Zeugen und tragen die Botschaft in die Welt raus. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Jesus, ich danke dir einfach, dass du nicht in den Himmel gefahren bist und die Jünger starrend dort an dieser Stelle zurückgelassen hast. Du hast deine Engel geschickt, Jesus, und du hast sofort klar gemacht, du wirst wieder kommen. Und für die Hoffnung, für die Zusage, wir loben und preisen dich. Und wir freuen uns auf diesen Tag, Jesus. Und es gibt Momente, die flehen wir laut zu dir. Komm bald. Komm bald. Und doch wollen wir auch deinen Auftrag nicht vergessen. Und darum bitte ich dich, dass du unsere Herzen bereit machst, deinen Auftrag zu leben. Dass du unsere Herzen bereit machst, dass du uns Mut und Kraft und den Willen ins Herz legst. Dass du uns neu füllst mit deinem Heiligen Geist, was überhaupt möglich sein kann. Möglich machen, dass wir Zeugen sein können, Herr. Lass du uns Zeugen sein. Brauchst du uns zum Zeugen sein, Herr? Ja, wir möchten das hören, deinen Auftrag, und wir wollen erleben. Immer mehr. Herr, wir wollen immer mehr da drin hineinkommen. Amen.